Deutsche Welle. Podcast.
Der Kulturpodcast heute mit Aja Bach. Unsere Themen diesmal: Opas Kino ist tot, es lebe der neue deutsche Film. Das war die Devise in den wilden 60er Jahren. Wir erinnern an die cineastische Umbruchszeit. Der Untergang des Dritten Reiches ist längst zum Filmstoff geworden. Jetzt hat der Historiker Ian Kershaw ein Buch darüber geschrieben, so spannend, dass es fast Kinoqualitäten hat. Stoff für einen traurigen Film bietet Europa zurzeit. Krise, wohin man schaut. Kann da die Kultur gegensteuern? Fragen an Hans-Georg Knopp, Generalsekretär des Goethe-Instituts. Zuerst aber eine Entdeckungsreise in die weite Welt der Graffiti-Kunst. Sprayer führen ein wildromantisches Leben zwischen S-Bahn und Großstadtbrachen, irgendwo am Rand der Legalität. Denkt man jedenfalls. Von wegen. Wir stellen die Nummer 1 der internationalen Graffiti-Szene vor. Eine ostdeutsche Künstlerin, die manchmal Meilen sammelt wie ein Manager und die am liebsten ganz zurückgezogen auf dem Land arbeitet. Im echten Leben heißt sie Claudia Walde, als Künstlerin Mad C. Andreas Mein hat sie an ihrem Lieblingsort getroffen.
Das ist jetzt der Vorhof sozusagen zu meinem Atelier. Sehr ungewöhnlich.
Ungewöhnlich, weil auf einem Bauernhof oder genauer auf einer ehemaligen LPG, heute Agrarproduktionsgemeinschaft. Graffiti auf dem Land.
Und durch irgendwie ganz verrückte Zusammenhänge bin ich dann halt hierher gekommen. Und hier sieht es auch nicht ordentlich aus.
Hier, das ist irgendwo bei Halle. Den Namen des kleinen Ortes möchte Claudia Walde lieber für sich behalten. Mad C gilt als die Beste der Szene. Claudia Walde ist weltweit die wohl bekannteste aktive Graffiti-Künstlerin. In ihrem Atelier lagern die Sprühdosen, ganz ironiefrei, in einer DDR-Schrankwand.
Also es ist auch wirklich so, dass hierher ich zum Beispiel jetzt auch ganz, ganz selten andere Künstler mit hernehme. Das ist so mein Bereich, wo ich auch meine Ruhe möchte. Also das ist wirklich hier so mein Ruhepol, der mir auch wirklich sehr wichtig ist.
Wir blicken über Felder und die ICE-Trasse Leipzig-Berlin. Claudia Walde ist 31 Jahre alt. Sie trägt schwarze Jeans, Sneakers und ein rotes Kapuzenshirt. Ihr dunkelbraunes Haar hat sie zum Zopf gebunden. Sie ist klein, schlank, drahtig. Ein Energiebündel.
Hier sind alles Leinwände und dann habe ich natürlich hier endlos viele Dosen. So. Und ich versuche, die eigentlich nach Farben zu sortieren. Aber im Moment komme ich nicht hinterher, weil ich habe jetzt meine neue Lieferung da gerade stehen. Die steht jetzt hier einfach so drum drin rum, mitten im Raum. Aber genau, ich bin einfach noch nicht dazu gekommen, die einzusortieren.
Wenn sie sprüht, schottet sie sich ab, trägt Kopfhörer, hört aber nicht Musik, sondern Hörbücher.
Dann nehme eine Sprühdose und schüttle sie kräftig.
Claudia Walde ist in Sachsen groß geworden und im sozialistischen Bruderland Äthiopien, weil ihr Vater dort 5 Jahre lang als Landwirtschaftsingenieur arbeitete. Sie fühlte sich immer als Außenseiterin. Ein Weg raus aus dieser Rolle, den eigenen Namen bekannt machen, ihn an Wände sprühen, Mad C.
Ich mache mal meinen ganzen Namen. Das war mein Name, das war Mad C. Die Buchstaben, wie sie ein Graffiti-Sprüher malt, sind extrem persönlich. Man kann in jedem Buchstaben und der Form, der Art, wie er gemalt ist, mit welchen Farben, kann man wirklich erkennen, was die Persönlichkeit dieses Sprühers ist.
Claudia Walde hat die Buchstaben von 150 Graffiti-Künstlern zusammengetragen aus über 30 Ländern und hat daraus ihr Buch Street Fonts gemacht.
Die große Bühne habe ich ständig und die großen Städte und alles, was schnell ist. Und irgendwann muss man sich auch mal entschleunigen. Ja, also wenn ich zum Beispiel Urlaub habe, dann lieber hier als irgendwo in die weite Welt fliegen, weil hier kann ich dann wirklich mal abschalten.
Sie ist verwurzelt in Sachsen und Sachsen-Anhalt und denkt zugleich global. Ihre Facebook-Seite ausschließlich Englisch. Die Besucher ihres Blogs, Platz 1 USA, gefolgt von Großbritannien, Platz 3 Deutschland.
Ich war schon immer ein Workaholic, bin schon immer sehr, sehr aktiv gewesen. Und wo ich angefangen habe zu sprühen, dann war ich halt immer wie so losgelassen, ja. Also wie so ein, ja, kann man schon fast sagen, den Hund, den man aus dem Käfig lässt. Und da war ich dann halt immer die kleine Verrückte und habe mich dann einfach Merci, also das C für Claudia.
Vor 15 Jahren macht sie es das erste Mal. Nachmittags um 3 zieht sie los mit Sprühdose in ihrem Heimatort bei Bautzen. Ihr erstes Bild hat bis heute überlebt. Metzi ist eine Nomadin und nur selten in Halle.
Also ich bin zwischen meinen Reisen maximal 1 bis 2 Tage zu Hause.
Zuletzt ist sie in 2 Monaten 17.000 Meilen geflogen, in 8 Länder, von Russland bis Mexiko. Schon als Designstudentin hat sie die Welt bereist. Direkt im Anschluss ans Studium bekam sie in London eine Stelle angeboten als Art Director. Genau das, worauf sie hingearbeitet hatte. Doch als sie mit ihren künftigen Chefs redete, da kamen die Zweifel.
Diese eine Woche musste ich mich entscheiden, ob ich diesen Mut habe. Diesen Mut habe zu sagen, von einem Art Director-Gehalt auf null zurück nach Deutschland zu gehen und es als Künstler zu probieren, ohne zu wissen, was die Zukunft mir bringt. Und dann habe ich einfach gesagt, ich mache das. Ganz einfach deshalb, weil wenn ich es jetzt nicht probiere, wird es mir nie wieder gelingen, das zu versuchen.
Doch von Graffiti-Kunst kann kaum jemand leben. Und deswegen geht Claudia Walde einen Kompromiss ein. Sie besprüht nicht nur Wände, sondern auch Leinwände und verkauft sie in Galerien.
Man kann es nie jedem recht machen. Und besonders, wenn es um Geld geht, gibt es immer ganz viele, die entweder neidisch sind, meckern oder irgendwie Angst haben, dass ihnen was weggenommen wurde. Die Leute, die am meisten schreien, würden Aufträge, die ich angeboten kriege, definitiv auch nicht ablehnen.
Wir ziehen über die Felder in der Nähe ihres Ateliers zu ihrer bisher größten Arbeit. Eine Wand, ungefähr 700 Quadratmeter groß, also etwa wie ein Handballfeld. Daran hat sie 4 Monate gearbeitet, unentgeltlich.
Ich kann das nicht erklären, das ist wie so ein Feuer in mir selbst, was mich immer wieder vorantreibt. Wo das direkt herkommt, keine Ahnung.
Metzi, die Nummer 1 in der internationalen Sprayer-Szene, vorgestellt von Andreas May. Mit einer 2000 Seiten starken Hitler-Biografie ist der britische Historiker Ian Kershaw berühmt geworden. Jetzt hat er ein neues Werk vorgelegt, das sich wieder einmal mit dem Dritten Reich befasst, genauer mit dessen Schlussphase. Das Ende, Kampf bis in den Untergang, heißt das neue Buch. Und da geht es vor allem um die Frage, warum die Befehlskette von Hitler selbst bis zum kleinen Frontsoldaten sogar bis in die letzten Kriegstage hinein relativ gut funktioniert hat. Günther Keindelstorfer hat das Buch gelesen und mit Ian Kershaw gesprochen.
Der Krieg war verloren. Daran konnte im Frühjahr 1945 niemand mehr zweifeln in Deutschland. Trotzdem, die Infrastruktur des Dritten Reichs funktionierte bis in die letzten Kriegstage hinein. Löhne und Gehälter wurden ordnungsgemäß ausbezahlt. Die Berliner Philharmoniker konzertierten. Der FC Bayern München spielte Fußball. Die deutschen Truppen wurden mit Waffen und Munition beliefert. Auch die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln war bis zuletzt gewährleistet, auch wenn es da und dort Engpässe gab. Wie war das möglich, fragt Ian Kershaw in seinem Buch. Warum hat das deutsche Volk den Wahnsinn des Krieges bis zum unaufschiebbaren Zusammenbruch erduldet, ohne, wie 1918, am Ende des Ersten Weltkrieges einen Aufstand vom Zaun zu brechen?
Die Antwort lautet Terror. Also der Terror war so groß, dass eine Revolution von unten glatt unmöglich war. Im Gegensatz zum Jahre 1918 natürlich. Aber wenn man 45 und 18 vergleicht, dann sieht man natürlich gleich den Unterschied. Also 1918 gab es noch ein Parlament, politische Parteien, sogar eine Art Friedensbewegung noch. Es gab keine Gestapo, keinen Terrorapparat. Also das war grundlegend anders. Und auch natürlich keine feindlichen Soldaten auf deutschem Boden. Erst recht keine russischen Soldaten. Insofern war die Situation 1918 total anders als 1945. Der Terror reichte vollkommen aus, um eine Revolution von unten auszuschalten.
Aber es war nicht der Terror allein, weshalb weitergekämpft wurde.
Man kann anhand von vielen Indizien sagen, so die Unterstützung für die Partei ging sehr rasch runter in dieser Zeit. Das war die Partei wurde weitgehend verhasst. Also Hitlers Popularität war im freien Fall in dieser letzten Phase. Aber in der einen Sache hat es doch einen Konsens gegeben. Das heißt, die wenigsten Leute wollten erobert werden und besetzt werden von dem Feind, erst recht nicht von den Russen. Und insofern gab es eine Art Grundkonsens zur Reichsverteidigung.
Auf anschauliche Weise analysiert Ian Kershaw in seinem 700-seitigen Werk den Untergang des Hitlerreichs. Beeindruckend die Detailkenntnis, mit der der 68-jährige Brite die Befehlsstrukturen des Dritten Reichs bis ins dritte und vierte Glied hinein aufschlüsselt. Warum, so fragt er, folgten auch hohe und höchste Wehrmachtsgeneräle den immer gespenstischeren Anordnungen Hitlers? Waren es die unheilvollen Traditionen des autoritären preußischen Militarismus, die danach wirkten?
Ich würde das nicht unbedingt auf das Preußentum zurückführen. Also es ging breiter, glaube ich, als nur das Preußentum. Aber immerhin wussten die Nationalsozialisten, also ist natürlich souverän, diese alten Begriffe wie Ehre und Pflicht auszubeuten und zu verzehren, sodass diese Generäle es als ihre höchste Pflicht sahen, dann in letzter Zeit alles zu tun, um weiterzukämpfen, um den Krieg zu verlängern, selbst wo Deutschland in den Scherben fiel.
Die Haupterklärung, die Ian Kershaw anbietet für die bizarre Fügsamkeit der Deutschen, ist allerdings eine strukturelle. Anders als etwa das faschistische Italien war das nationalsozialistische Deutschland tatsächlich ein Führerstaat. Mussolini musste während seiner gesamten Amtszeit bis zu einem gewissen Grad Rücksicht nehmen auf König Viktor Emanuel III. Und den großen faschistischen Rat, der ihn im Juli 1943 auch absetzte. Das bedeutete eine partielle Machtteilung. Etwas Vergleichbares gab es in Deutschland nicht. Hitler war nichts und niemandem Rechenschaft schuldig. Es gab keine Institution, mit der er sich hätte abstimmen müssen. Und da Hitler nun einmal beschlossen hatte, den Krieg in Selbstzerstörung münden zu lassen, musste ihm das deutsche Volk auf seinem Weg mehr oder minder widerspruchslos folgen. Ian Kershaw erweist sich mit seinem Buch als Meister der narrativen Geschichtsschreibung. In historiografischem CinemaScope bietet der britische Historiker eine schlüssige und einprägsame Interpretation der letzten Kriegsmonate. Es ist ganz großes Geschichtskino, was Kershaw seinem Publikum da vorführt.
Natürlich ist es sehr wichtig, dass alles wissenschaftlich ganz pingelig genau ist. Und deswegen lasse ich natürlich die wissenschaftlichen Leser überhaupt nicht außer Acht. Aber vornehmlich ist es natürlich etwas, was lesbar sein sollte, auch für den Normalleser und nicht nur für ein kleines akademisches Publikum.
Der britische Historiker Ian Kershaw. Sein neues Buch heißt »Das Ende – Kampf bis in den Untergang« und erschienen ist es in der Deutschen Verlagsanstalt. Europa, das war nach dem Ende des Dritten Reiches eine große Hoffnung für all diejenigen, die Krieg und Feindschaft überwinden wollten. Viel Arbeit war notwendig, um aufeinander zuzugehen und sich zu versöhnen. In den 50er Jahren schon entstand die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, später ging daraus die EU hervor und die wurde immer größer. Europa war zum Erfolgsmodell geworden. Dachte man jedenfalls. Umso größer ist nun der Katzenjammer in der gegenwärtigen Krise. So zerstritten wie heute stand die EU noch nie da. Ist in dieser Situation die Kultur gefragt? Das wollte ich von Hans-Georg Knopp wissen, einem langjährigen Akteur auf dem Gebiet der auswärtigen Kulturpolitik und Generalsekretär des Goethe-Instituts.
In der Tat, Europa macht uns allen ein bisschen Sorgen, insbesondere denen, die in einer Generation aufgewachsen sind, wie ich etwa, die absolut überzeugte Europäer sind. Gleichwohl muss ich sagen, in der Kultur stellt sich das vielleicht ein kleines bisschen anders dar. Also jedenfalls innerhalb der nationalen Kulturinstitute. Wir haben ja 2006 die Vereinigung der Europäischen Nationalen Kulturinstitute gegründet. Und ich muss sagen, das Goethe-Institut war einer der ganz starken Geburtshelfer bei dieser Gründung. Und nicht nur der Geburtshelfer, sondern auch bis heute sind wir eine der ganz starken treibenden Kräfte für die europäische Zusammenarbeit. Also da funktioniert es eigentlich hervorragend.
Meine Frage ging auch eigentlich eher in die Richtung, ob man mit den Mitteln der Kulturpolitik jetzt eigentlich sich aufgerufen fühlt, etwas für die verbesserte europäische Einigung zu tun.
Ja, das ist etwas, woran wir vor 5 Jahren vielleicht noch gar nicht so gedacht hätten. In der Tat, Sie haben völlig recht und die Goethe-Institute nehmen auch Rücksicht darauf. Also ich, nur eine kleine Sache, keine kleine Sache, sondern eine wichtige Sache. Das Goethe-Institut Paris hat unlängst Herrn Habermas eingeladen zu einem großen Vortrag am Goethe-Institut in Paris. Und so wie ich gehört habe, sind viele, sehr, sehr viele aus Frankreich dort gewesen, haben ihn gefragt, haben diskutiert über Europa. Das sind genau solche Sachen, die, glaube ich, vom Goethe-Institut gemacht werden müssen im Augenblick.
Wie sieht es denn beispielsweise mit Griechenland aus? Griechenland ist ja nun gerade so ein Land, in dem nun auch Deutschland ziemlich schlecht dasteht in den Augen der Bevölkerung. Allen voran die Bundeskanzlerin Angela Merkel. Ist wohl noch nie so viel karikiert worden in den Zeitungen wie in den letzten Monaten. Gibt es da etwas, was das Goethe-Institut speziell mit Blick auf Griechenland tun möchte?
Also lassen Sie mich gerade dieses Beispiel Athen, Saloniki erwähnen. Wir haben so viele Sprachkurse wie noch nie, so viele Prüfungen wie noch nie, Deutschprüfungen in Athen, in Saloniki, aber übrigens auch in Spanien. Und was wir da schlicht und einfach machen, wir helfen den jungen Menschen, die eine Ausbildung haben, die aber keine Arbeit haben, in ihrer Hoffnung auch in Deutschland Arbeit zu bekommen. Also das muss man durchaus differenziert sehen, dieses Bild von Deutschland. Insofern, wie ich es gerade eben geschildert habe, ist das durchaus positiv.
Also das heißt, es gibt keinerlei Versuche oder Versuchungen, vielleicht Imagepflege für Deutschland zu betreiben?
Ich glaube, Imagepflege gerade in solchen Situationen, das würden die Menschen sehr schnell merken, dass man da nur eine Oberfläche polieren möchte. Das hat uns ja immer ausgezeichnet, dass wir eine wirklich grundständige, tiefe gehende Arbeit machen.
Reden wir mal weniger über das Image, sondern vielleicht mehr über die Substanz. Es gab kürzlich ein Manifest von 4 europäischen Intellektuellen, 2 Franzosen, 2 Deutsche, die gefordert haben, man müsse mehr Europa wagen. Ist das auch eine Devise, die fürs Goethe-Institut gilt?
Da haben Sie völlig recht. Ich persönlich habe da immer dafür geworben, dass wir auch außerhalb Europas viel, viel stärker als Europa auftreten. Ich will mal ein ganz konkretes Beispiel nennen. Wir haben gerade fertiggestellt Der Kompass. Der Kompass ist ein Buch, das allerdings nun auch auf dem Internet zu lesen ist, etwa 250 Seiten stark. Und es zeigt europäischen Kulturinstituten, wie wir mit chinesischen Kulturinstituten zusammenarbeiten können und chinesischen Kulturinstituten, wie sie mit europäischen zusammenarbeiten können. Das ist ein genuin europäisches Kulturprojekt. Wir informieren über Europa und wir ermuntern zur Zusammenarbeit mit Europa.
Die Frage ist natürlich zurzeit, wie arbeitet Europa miteinander zusammen? Und das wird sicherlich in diesem Buch weniger thematisiert. Von einer wirklichen Einigung sind wir offensichtlich zumindest auf politischem Parkett sehr weit entfernt. Und wenn man sich so Stimmungsbilder in der Bevölkerung anschaut, sieht es ganz ähnlich aus. Jetzt sagen Sie, in der Kultur stellt sich das anders dar. Ist das denn wirklich so?
Also ich denke schon, ich sehe das einfach, dass die europäische Zusammenarbeit vieler Theater, vieler Museen untereinander ziemlich stimmt. Ich glaube, dass die Menschen weiter sind als die Politik.
Fühlt man sich denn dann nicht doch manchmal versucht, mit den Mitteln der Kultur auch für eine substanzielle politische Einigung zu werben?
Naja, wissen Sie, das ist immer so eine Frage, wie zweckorientiert kann Kultur arbeiten? Ich glaube, Kultur kann einen schmalen Weg gehen. Wichtig scheint mir, dass wir ganz konkrete Projekte anpacken, in denen wir die Zusammenarbeit einüben. Das ist auch nicht, ich habe gerade eben EUNIC erwähnt, diese Europäische Vereinigung der Nationalen Kulturinstitute. Das ist auch bei EUNIC nicht immer einfach. Aber wir müssen uns durch Auseinandersetzung, Dialog, auch mal Konfrontation, müssen wir uns zusammenfinden. Und ich glaube, das können wir. Das ist unsere Geschichte.
Sie haben eingangs mal gesagt, Sie gehören zu einer Generation, die wirklich ganz überzeugt europäisch denkt. Man muss jetzt, glaube ich, nicht verschweigen, dass Sie nicht zu der jüngeren Generation gehören. Sehen Sie denn da eigentlich gerade bei der jungen Generation ein Nachlassen dieser Europa-Idee?
Ja, da bin ich manchmal ein kleines bisschen skeptisch, weil ich persönlich habe auf Europa gewartet. Ich kann mich noch erinnern, dass Carnet de Passage notwendig war, um in ein anderes Land zu fahren. Meine Güte, viele haben das eben nicht mehr erlebt. Und die Erinnerung an Kriege ist auch für eine jüngere Generation, die eben so viele Jahre konfliktlos erlebt hat in Europa, vielleicht nicht mehr die richtige Erinnerung. Also Ich glaube, es fehlt in Europa doch an Visionen ein bisschen und es fehlt auch an Menschen, die diese Visionen vermitteln, die diese Visionen aussprechen. Da würde ich mir ein bisschen mehr wünschen, auch von der Politik, auch von der Kultur, dass diese Vision jüngeren Menschen vermittelt wird, etwas, wonach man auch emotional streben kann.
Und was wäre nun Ihre Vision von Europa?
Also meine Vision von Europa wäre ein viel stärkeres Zusammenarbeiten, viel stärkeres europäisches Zusammenarbeiten. Es wird immer gefragt, ja, aber wir bestehen doch aus vielfältigen Kulturen. Das ist richtig. Das eine braucht das andere nicht auszuschließen. Aber diese viel stärkere, engere europäische Zusammenarbeit, die würde ich mir für die Zukunft wünschen. Kein Europa der Vaterländer.
Hans-Georg Knopp war das, Generalsekretär des Goethe-Instituts über die Krise Europas und die Rolle der Kultur. Vor ungefähr 50 Jahren hatten die jungen deutschen Filmemacher die Nase voll von Heimatfilm und Liebesschnulze. Für sie war Opas Kino tot und sie erfanden ein neues. Das war gar nicht so einfach in einer Zeit, in der das Fernsehen immer wichtiger wurde und die deutschen Kinos darum in eine Krise gerieten. Viele Leute zogen nämlich erstmal die Flimmerkiste zu Hause vor. Aber was die jungen deutschen Regisseure damals auf den Weg brachten, das setzte sich schließlich durch und wurde zum Erfolgsmodell. Michael Marek über den neuen deutschen Film.
Die wirtschaftliche und künstlerische Krise des kommerziellen Kinos bereitete in den 1960er Jahren den Weg für eine junge Generation von Filmemachern. Rainer Werner Fassbinder, Werner Herzog, Jean-Marie Stroop und Wim Wenders prägten mit ihren Arbeiten den neuen deutschen Film. Zu ihnen gehörte auch Alexander Kluge.
Diese Filme sind alle völlig unterschiedlich, aber sie haben einen gemeinsamen Grundgedanken, nämlich dass sie nach dem Verfahren des Kinos der Autoren hergestellt sind. Das heißt mit einem übersehbaren Team und von einem Autor, der zugleich Produzent ist, herbestimmt.
Themen des neuen deutschen Autorenfilms stammten vorwiegend aus dem Alltag. Man zeigte Durchschnittsmenschen und Partnerschaftsprobleme wie in Ulrich Chamonix' S. oder Mahlzeiten von Edgar Reitz. Schauspieler wurden nicht als glatte Schönheiten, sondern als Gesichter mit Charakter gezeigt. Werner Herzog erhielt für Lebenszeichen seinen ersten abendfüllenden Spielfilm 1968 den Bundesfilmpreis.
Es gibt in meinen Filmen eigentlich nicht das, was Sie bürgerliche Normalität vielleicht nennen würden.
Viele der jungen deutschen Filmemacher waren von der Studentenbewegung beeinflusst. In seinem Melodram »Angst essen Seele auf« erzählte Rainer Werner Fassbinder von einer deutsch-marokkanischen Liebesbeziehung, von Ausländerfeindlichkeit und den Mechanismen sozialer Unterdrückung.
Was ist deine Arbeit?
Wissen Sie, ich erzähle das nicht gern. Die Leute gucken einen immer so komisch an und...
Ich nix komisch.
Nein, sie nicht.
Filmemacherinnen wie Helke Sander, Helma Sanders Brahms und Margarete von Trotter stellten die traditionelle Rolle der Frau in Familie und Gesellschaft in Frage. Im Kino des neuen deutschen Films erschien die Bundesrepublik als ein Land des Umbruchs, des Unwillens gegen das alte Wertesystem der Väter, die für Nationalsozialismus und millionenfachen Judenmord verantwortlich waren. Regisseure wie Alexander Kluge, Edgar Reitz und vor allem Rainer Werner Fassbinder stellten die Frage nach der NS-Vergangenheit und ihren Nachwirkungen in der Bundesrepublik. Fassbinder in seinen Melodramen Lilli Marleen und die Ehe der Maria Braun.
Wenn das, was die deutsche Geschichte ist, wenn das eben wieder so verdrängt wird, dann fängt eben wieder etwas im Untergrund zu rumoren an. Denn durch das Dritte Reich ist das alles nicht verarbeitet. Das sind Ängste und Befürchtungen, die man auch mit sich selber austrägt. Wie kaputt kann einen das System selber machen? Also, dass man vielleicht letztlich wirklich einfach lieber mitmarschiert, als ein ganzes Leben lang einfach eine Haltung, eine wache, mühsame Haltung zu behalten.
Volker Schlöndorffs Markenzeichen waren Literaturverfilmungen. Die Blechtrommel und Die verlorene Ehre der Katharina Blum über den Sensationsjournalismus der Bild-Zeitung waren Kassenhits.
Ja, ich verfilme sehr viel Literatur. Das kommt aber weniger daher, dass da vielleicht die Förderungen leichter zu bekommen sind, denn die meisten dieser Filme sind ohne Förderung entstanden, als daher, dass ich sehr viel lese und immer sehr viel gelesen habe und auch mein ganzes Verständnis der Welt eigentlich über Lektüre gekommen ist.
Ihr Handwerk sowie Schlöndorff lernten die neuen deutschen Filmemacher im Ausland Oder sie sammelten ihre Erfahrungen mit dem Medium autodidaktisch, indem sie ohne nennenswertes technisches Vorwissen Kurzfilme zu drehen begann, wie Herbert Achternbusch. Der Held seines Films, der Comanche, ist ein Comanche, weil er im Koma liegt, aber er kann noch träumen und der Arzt holt per Antenne und Videoschirm die Träume heraus aus seinem Kopf, um sie ans Fernsehen zu verkaufen. Die Antenne an der Schädeldecke des Patienten gleicht der Feder eines Indianers und der Träumer wird zum Symbol eines Künstlers und eines ausgerotteten oder untergegangenen Stammes zugehörig. Noch einmal Alexander Kluge.
Ich glaube, dass dieses Verfahren, Filme zu machen, die in der Wirklichkeit angesiedelt sind, die zu überschaubaren Produktionskosten hergestellt sind, die exportierfähig sind und die das subjektive Weltbild eines Autors widerspiegeln, ja, und sein Engagement, dass dafür genauso eine Chance besteht in Deutschland wie für den herkömmlichen Konfektionsfilm.
Keine andere nationale Kinematografie war so erfolgreich wie die deutsche, wenn man die Festivalpreise zugrunde legt, die der Junge, der neue deutsche Film von 1960 bis in die frühen 1980er Jahre erhielt.
Und heute ist das deutsche Kino vielfach zum Exportschlager geworden. Die Grundlagen wurden aber damals gelegt. Michael Marek war das in unserer Reihe zum deutschen Film. Und so viel im Kulturpodcast für diese Woche. Ich freue mich, wenn Sie wieder bei uns reinhören und noch mehr über Film und Literatur, Kunst und Kochen, Leben und Mode in Deutschland finden Sie bei uns im Internet unter dwworld.de/kultur. Tschüss für heute, sagt Aja Bach.
Das war ein Podcast der Deutschen Welle. Mehr Informationen unter dwworld.de.